ist eine leidenschaftliche Kommunikatorin mit fundierter Expertise in den Bereichen Transformation und Nachhaltigkeit. Mit klarer Haltung und einem starken Netzwerk gehört sie zu den renommiertesten Führungspersönlichkeiten in der deutschsprachigen Kommunikationsbranche. Die Rede ist von Susanne Marell. Seit 3 Jahrzehnten prägt sie die Branche, in Agenturen ebenso wie auf Unternehmensseite. Seit 2023 verantwortet Susanne als Bereichsvorständin von Schwarz Corporate Affairs die strategische Ausrichtung der Schwarzgruppe mit einem besonderen Fokus auf Transformation und ökologische Verantwortung. Ich bin Beatrix Thaar und freue mich sehr, Susanne heute im News Aktuell Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Susanne.
Ich freue mich auch sehr über die Einladung und insbesondere auf unser Gespräch.
Und ein ebenso herzliches Willkommen geht heute auch wieder an eine ganz liebe Kollegin und den Co-Host heute. Das ist Janina von Jering. Hallo, liebe Janina.
Hallo, ihr beiden. Ich freue mich auch auf das Gespräch und grüße euch herzlich nach München und Heilbronn. Wir sind heute ganz über Deutschland verstreut.
Allerdings. Susanne, am Anfang gucken wir so ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang, damit unsere Hörerinnen und Hörer unseren Gast auch ein bisschen nochmal im Kontext kennenlernen. Wir haben es ja schon angeteasert, du bist seit mehr als 25 Jahren in der Kommunikationsbranche.
Genau.
Angefangen hast du Ende der 80er auf Agenturseite, nämlich bei Kotes und Kleves. Dann in den frühen 90ern bist du auf die Unternehmensseite gewechselt. Du warst unter anderem bei Schering, Cognis und BASF in verschiedenen leitenden Positionen in der Kommunikation tätig. Und in den 10er Jahren, 2012, wenn wir richtig recherchiert haben, bist du wieder zurück in die Agenturwelt. Mehr als 5 Jahre warst du CEO von Edelmann Ergo. Danach hast du die inhabergeführte Agentur JP.com gemanagt. Und bis Ende 2022 warst du CEO von Hill und Knowlton Strategies. Hui, 2023, dann wieder erneuter Wechsel auf die Unternehmensseite. Und seitdem bist du, wir haben es schon gesagt, Bereichsvorständin bei Schwarz Corporate Affairs und verantwortest in dieser Funktion für die komplette Schwarz-Gruppe die Unternehmenskommunikation und den Bereich Corporate Responsibility. Ich hoffe, ich habe das jetzt so einigermaßen richtig wiedergegeben.
Du hast das absolut fantastisch wiedergegeben. Und man merkt, umso höher das biologische Alter ist, umso länger müssen die einleitenden Worte sein. Aber es war rundum gut umfasst. Ganz lieben Dank dir, Bea.
Ist ja aber auch ein toller Werdegang, finde ich. Und ich glaube, wenn man das ab und zu mal so von außen nochmal referiert bekommt, dann nimmt man das auch nochmal bewusst war, was man eigentlich schon mal so alles in seinem Leben bisher gemacht hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Jetzt meine eigentliche Frage. Wie viel Agentur-Mindset bringst du denn jetzt in die Unternehmenskommunikation der Schwarzgruppe mit?
Ich werde ja immer sehr oft gefragt, was war schwieriger, anstrengender, herausfordernder, Agentur oder Unternehmen? Und im Rückblick kann ich diese Frage gar nicht so beantworten, weil manchmal war der Sprung von einem System in einem Unternehmen ins nächste Unternehmen viel herausfordernder von der Kultur und von Themen als vielleicht ein Sprung in die Agentur und zurück. Das einfach mal vorausgesagt und da man ja immer so wunderbar sagt, man kann das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen, empfinde ich es schon als einen besonderen Wert für meinen Weg, dass ich beide Welten recht intensiv kennengelernt habe. Und da habe ich auch viel von mitgenommen. Wenn ihr so konkret fragt, was ist jetzt Agentur-Mindset und was bringst du jetzt vielleicht in deine aktuelle Position mit rein, sind es am Ende des Tages 2 Dinge, wenn ich darüber nachdenke. Ad 1 ist, du bist als CEO einer Agentur verantwortlich für Finanzen, Personal und Kunden. Und du musst dieses Dreieck managen, bestmöglich managen und allen Stakeholdern gerecht werden. Und ich glaube, dass das in meiner Beraterpersönlichkeit, wie ich auch mit Menschen interagiere, die in dieser Funktion sind und die ich kommunikativ beraten soll auf Unternehmensseite, einfach nochmal ein breiteres Erfahrungsspektrum mitbringe, weil ich weiß, wie sich diese Situation anfühlt, wenn diese 3 Dinge nicht immer in Einklang sind und auch Zielkonflikte haben. Und das macht den Blick auf manche kommunikativen Dinge einfach nochmal anders. Mhm. Was man dann als kommunikativ vielleicht richtig empfindet, kann aber aus dem Wissen dieses Dreiklangs her manchmal auch nicht richtig sein. Also das wäre das eine, wer einmal Finanzen, Personal und Kunden so stark managen musste, hat nochmal einen anderen Blick auf einige Herausforderungen in unserem Berufsfeld. Und das Zweite ist, was ich wirklich an Agenturen liebe, das muss ich dann schon sagen, ist dieser ständige Wettbewerb um Best Practices, Austausch über Branchen hinweg, aber auch, was ist sozusagen die aktuellste Entwicklung, ob das in Social Media oder dann in CEO-Positionierung oder in anderen Feldern ist. Es ist immer der Drang von allen in dieser Agentur, sich zu messen und zu wissen, was gerade die spannendsten Themen auf dieser Welt sind. Und dieses Mindset so ein bisschen ins Unternehmen reinzubringen und zu sagen, lasst uns nicht immer von innen nach außen denken, sondern lasst uns schauen, was außen die Themen sind und die nach drinnen bringen. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die mir auf jeden Fall am Herzen liegen und die ich glaube mitbringe.
Du hast aber neben diesem fachlichen Werdegang, wie ich ihn jetzt mal nennen würde, auch noch einen zweiten Strang eingeschlagen. Und zwar hast du sehr viele Ausbildungen im Bereich Coaching gemacht. Du bist zertifizierte systemische Lösungsberaterin, zertifizierte systemische Coachin und zertifizierte Change Managerin, was man, glaube ich, auch in deinem sehr langen Werdegang auch merkt, dass du dadurch nochmal einen ganz anderen Strang mit reinbringst und Handwerkszeug noch besitzt, was so ein bisschen fernab von der rein fachlichen Expertise geht. Haben diese ganzen Coaching-Ausbildungen auch deinen Blick auf Führung verändert?
Absolut. Also gestartet bin ich damit erstmal sehr interessengeleitet. Ich hatte immer ein Rieseninteresse und Leidenschaft, Systeme besser zu verstehen oder auch Beziehungsgefüge und Machtgefüge besser und schneller zu durchdringen. So bin ich hineingestartet. Heute würde ich sagen, das sollte ja ein Grundhandwerkszeug für jeden Kommunikator am Ende des Tages sein, dass er sich mit systemischen Modellen auseinandersetzt und man, du hast das so wunderbar gesagt, Janina, man verbreitert sein Handwerkszeug. Wir arbeiten ja in unseren Funktionen im System, aber auch am System. Und kommunikative Lösungen, die wir entwickeln, entwickeln wir ja auch manchmal für das System, um das System oder die Transformation mit weiterzubringen. Und ohne dieses Handwerkszeug, glaube ich, wären einfach auch die Möglichkeiten und Lösungen, die ich sehen würde, limitierter. Mhm. Und deswegen geht es ja auch in unserer Aufgabe nicht nur darum, die richtige Lösung zu entwickeln und das Machtgefüge und die Beziehungsgefüge zu verstehen, sondern es dann auch für uns sozusagen über die Ziellinie zu bringen und noch viel wichtiger, dann auch operativ umzusetzen. Und gerade die operative Umsetzung in einem Unternehmen wie zum Beispiel dem unseren, wir haben fast 600.000 Beschäftigte. Das heißt, die operative Umsetzung macht ja dann am Ende des Tages, ist es ein Erfolg oder kein Erfolg. Ja? Jede Idee ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Und genau an dieser Stelle, glaube ich, ist systemisches Verständnis und für sich selbst, um die Situation einzuschätzen, aber auch für die Lösung, die man entwickelt. Das ist ein Handwerkszeug, das sollte letztendlich in jede Ausbildung mit hinein.
Mhm. Dann ist da aber auch ein Thema, wo eigentlich die Kommunikationsbranche nacharbeiten muss, weil, soweit ich weiß, ist das bisher kein fester Bestandteil in der Ausbildung eines klassischen Kommunikators. Man kann zwar, glaube ich, sehr viel aus der Praxis lernen und insbesondere auch von seinen Vorgesetzten lernen, wenn man jemand Junges in der Branche ist, aber bisher ist es natürlich kein fester Bestandteil. Und wenn man guckt, wie sich die Branche und die Themen auch in den letzten Jahrzehnten verändert hat, es gibt ja mittlerweile fast kein Kommunikator mehr, der nicht in irgendeiner Form auch Change-Prozesse begleiten muss. Natürlich hat es eine extreme Größenordnung, wenn man in so einem Unternehmen ist wie dein Unternehmen. Aber ich glaube, genauso gut muss man auch in kleinen Unternehmen wenige Leute mitnehmen, weil auch für ein kleines Unternehmen sind die Konsequenzen, wenn man die nicht professionell durch einen Change-Prozess begleitet, genauso groß, wie das bei euch der Fall wäre. Ja, also wichtiges Thema, insofern umso spannender, dass du da eine sehr große Bandbreite in diesen Coachings mitbringst und eigentlich wirklich einen Appell an alle, da auch persönlich nachzuarbeiten, weil es halt bisher kein fester Bestandteil ist. Ne?
Und also Ich kann es gar nicht so für Gesamtdeutschland sagen, aber von dem Wissen, was ich habe, Janina, würde ich sagen, ja, es ist kein fester Bestandteil. Genau was du sagst, ist der Punkt, dass es dazugehört. Im Bereich Transformation und Change wird man sicherlich wieder über verschiedene Change-Modelle durchgehen. Aber es bedingt ja, und das ist auch Teil dieser Ausbildung, es bedingt ja auch eine eigene Reflexion, also auch eine starke Auseinandersetzung mit dem eigenen Bild und mit dem Fremdbild auf die eigene Person bezogen, damit umgehen zu können und daraus zu wachsen, aber eben dann in Transformationsprozessen genau das mit einbringen zu können. Insofern kann ich das, was du jetzt so ein bisschen als Appell formulierst, einfach nur unterstützen. Und ich glaube, es wäre auch ein toller, bereichender Bestandteil für viele Ausbildungsmodule, das Thema entsprechend mit zu beachten.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Ich mache jetzt mal einen harten Cut. Wir kommen zum Thema Transformation ja auch nochmal im Hinblick auf die Schwarzgruppe. Lass uns jetzt aber mal erst, bevor wir über deinen aktuellen Job bei der Schwarzgruppe sprechen, vielleicht von dir so einen kleinen Abriss, so einen kleinen Überblick bekommen, was die Schwarzgruppe denn eigentlich alles macht. Weil die meisten, vermute ich jetzt mal, doch vor allem die starken Marken Lidl und Kaufland mit der Schwarzgruppe verbinden. Aber ihr seid ja noch so viel mehr. Also ihr habt ja zum Beispiel eigene Produktionsstätten, ihr habt ein eigenes Recyclingunternehmen und auch seit neuerem sogar eine eigene IT- und Digitalsparte. Ja, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wie ihr aufgestellt seid und was ihr eigentlich alles abdeckt zum Warmwerden?
Zum Warmwerden. Das mache ich sehr gerne und da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht zu lang werde. Dann dürft ihr mich entsprechend anschauen, weil die Geschichte schon faszinierend ist. Und es ist ein Grund, dass die Geschichte so faszinierend ist, dass ich auch sehr gerne diese Rolle übernommen habe. Also es ist eine Handelsgruppe und es ist vollkommen verständlich und klar, dass sie für die Marken Lidl und Kaufland steht, weil das ja auch die Kernmarken sind. Wir sind inzwischen dann eine Handelsgruppe mit fast 600.000 Beschäftigten und einem Umsatz über 170 Milliarden im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und es wird im Kern auch eine Handelsgruppe bleiben in den nächsten Jahren, aber sie ist aus sich herausgewachsen, immer dort, wo entscheidende Themen ja weiter gestaltet werden müssen, die einfach auch wichtig für die Handelsgruppe an sich sind. Um das mal ein bisschen plastischer zu machen, wenn es darum geht, auch zu sehen, dass natürlich in einem Lebensmittelhandel das Thema Abfall und Recyclingmanagement ein großes Thema ist für die Filialen selbst, dann funktioniert das Unternehmen so, dass es eben sehr früh erkannt hat, dass es hier auch interne Lösungen geben muss, wie man mit so einer großen Herausforderung wie Abfall- und Recyclingmanagement und dann Wertstoffmanagement umgeht, sodass man das Unternehmen PreZero gegründet hat, tatsächlich auch erstmal mit einer Person und gesagt hat, wir müssen uns diesem Thema ganz speziell annehmen. Jetzt, mehr als 10 Jahre später, arbeiten in dem Bereich unserer Sparte PreZero über 30.000 Menschen in 11 Ländern, die nach vorne gerichtet wirklich für ein umfassendes und ganzheitliches Wertstoffmanagement für die gesamte Sparte eintreten. Und an dieser Stelle einfach mal gezeigt, es wächst immer von dem Gedanken her, auch sich selbst als Handelsgruppe zukunftsfähig aufzustellen und auch als Teil der kritischen Infrastruktur natürlich auch Entscheidungen zu treffen, die Versorgungssicherheit zum Beispiel auch in einer Zeit während Corona sicherstellen. Das ist vielleicht nochmal so ein zweites Beispiel. Während Corona hat man sehr schnell gesehen, wo die Lücken auch im Supply Chain Management sind. Und deswegen hat man ja dann damals gesagt, mein Gott, wir müssen Lieferketten sicherstellen. Es hilft uns überhaupt nichts, wenn die Halloween-Ware irgendwann aus Richtung Asien erst Ostern kommt, dann funktioniert etwas nicht mehr in unserem System. Und das ist noch das Harmlose, es geht ja auch um Lebensmittel. Mhm. Und dann entschieden hat, dass man eben auch Containerschiffe kauft. Und jetzt sind wir mit die zweitgrößte Reederei in Deutschland. Also es wächst immer aus dem Thema, auch wirklich das, was wir im Handel tun, weiterzuentwickeln, zukunftsfähig aufzustellen, aber auch abzusichern. Und so ist eine Handelsgruppe entstanden, die neben Lidl und Kaufland zum einen auch einen eigenen Produktionsbereich hat. Wir sind mit einer der größten Lebensmittelproduzenten in Deutschland, wenn es um Eis, Kaffee, Mineralwasser, Backwaren und viele andere Dinge geht, ein Recyclingunternehmen und dann, du hattest es kurz angesprochen, da werden wir ja später nochmal zukommen, eben auch mit über 10.000 Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Bereich Digital-IT und auch digitale Souveränität arbeiten, aber auch hier immer aus dem Kern heraus natürlich erstmal die digitale Performance der eigenen Gruppe sicherzustellen und aufzubauen.
Bei diesem letzten Thema würde ich genau gerne noch einmal einhaken, weil das natürlich auch ein Thema ist, was so mit am neuesten auf dem Markt ist und was mittlerweile auch für jedes Unternehmen irgendwie Relevanz hat, also im Hinblick auf Cybersicherheit, Cybersecurity. Man kennt es, alle paar Wochen steht es in den Zeitungen, dass Unternehmen davon betroffen sind, wo man eigentlich nur den Kopf schüttelt und denkt so, wie kann das denn sein? Das ist ein so großes, bekanntes Unternehmen. Wie können die jetzt wirklich von einem Cyberangriff betroffen sein? Es gibt mittlerweile fast niemanden, der nicht beruflich oder privat in irgendeiner Form damit mal zu tun hatte und einen Brief bekommen hat mit, ihre Daten sind eventuell in einem Datenleck gelandet. Also auch da sichert ihr euch ab. Also den Grund habe ich verstanden, warum ihr das macht und dass ihr es immer die neuen Geschäftsfelder aus eurem eigenen Bedarf heraus entwickelt. Aber wie ist das jetzt so schnell so riesig geworden? Du hast gerade gesagt, rund 10.000 Mitarbeiter, die in diesem ganzen Bereich sind. Also wie ist es dazu gekommen, dass ihr da wirklich so ein Fundament aufstellen konntet? Und sind diese Dienstleistungen insbesondere für euch oder kann theoretisch auch wirklich jedes andere Unternehmen auf euch zugehen und die Beratung in Anspruch nehmen und sagen, wir brauchen Unterstützung in diesem Bereich und wir bitten euch, uns dabei zu helfen als Dienstleister?
Also definitiv, der Digitalbereich mit Schwarz Digits ist seit fast 2 Jahren jetzt ja auch als Schwarz Digits am Markt positioniert mit den über 10.000 Kollegen und natürlich ist es dort positioniert, jetzt auch als eigene Sparte, um ein kompetenter Ansprechpartner speziell für den Mittelstand, aber auch andere Unternehmen zu sein, die sowohl im Cloud-Bereich, aber auch in der Cybersecurity entsprechende Lösungen, Services, Kompetenz und Erfahrung benötigen. Das ist definitiv so am Markt und das ist eben auch das Geschäftsmodell, das wir weiterentwickeln. Die Weichen wieder wurden eben vor Jahren gestellt, als man darüber gesprochen hat und sich auch ja auf dem Markt sozusagen bewegt hat und überlegt hat, wo können wir unsere eigenen Daten speichern? Und dann schaut man sich natürlich die entsprechenden gängigen Cloud-Anbieter an und was für die Schwarzgruppe als deutsches und auch eben europäisches Unternehmen zentral und wichtig ist. Wie schützen wir auch entsprechend der Gesetzgebung, die wir haben, aber auch in unserer Verantwortung unsere eigenen Kunden- und Mitarbeiterdaten? Weil wir haben über 7,2 Milliarden Kundenkontakte in unseren Filialen pro Jahr. Das heißt, was wir dort zu schützen haben, ist eben auch in der Mannigfaltigkeit sehr groß. Und nachdem man sich die verschiedensten Anbieter natürlich intensiv angeschaut hat, war wirklich im Sinne von Voraushandeln sehr schnell klar, und das war lange vor 2020 zu sagen, wir müssen unsere eigene Cloud bauen, um wirklich sicher zu sein, dass wir es entsprechend der Regularien schützen können, aber auch aufbauen können. In unserer Verantwortung funktioniert das, dass wir nur unsere eigene bauen. Und das ist, man überliefert das in der sehr hübschen, netten, anekdotischen Geschichte hier, dass eben mehrere Kollegen in einem Auto eigentlich unterwegs waren, eher im asiatischen Raum und über viele Dinge gesprochen haben. Und dann hat der komplementär gesagt, wir brauchen unsere eigene Cloud, anders geht das gar nicht. Und so ist das, also was ihr heute seht und über was ihr lest oder auch alle, die uns zuhören, sind natürlich Dinge, da wurden die Weichen schon vor Jahren gestellt und ebenso war es in dem Cyberbereich und so ist es ja auch. Niemand ist geschützt. Jeder kann jeden Tag angegriffen werden und in der geopolitischen Spannungslage, in der wir uns befinden, wird nur mehr drüber gesprochen als vielleicht vor 3, 4 Jahren. Wir hatten eigentlich diese Hinweise auch vor 3, 4 Jahren und haben sie schon mit vielen Kunden, Lieferanten und Stakeholdern diskutiert. Da war sicherlich auch so, was man sagt, die eigene Betroffenheit eher etwas geringer als jetzt, wo man im geopolitischen Rahmen jeden Tag drüber spricht und merkt, dass das Problem auch näher kommt. Und entsprechend, um es jetzt nicht zu lang zu machen, aber um das noch zu erläutern, hat man dann, und zwar glücklicherweise auch vor dem Start des Ukraine-Krieges, eine Firma in Israel gekauft, die eben spezialisiert ist auf das Thema Cybersecurity und die eben nicht nur im Defense arbeitet, sondern einfach auch vorausschauend, wo sind eigentlich jetzt meine offenen Probleme. Und damit konnte man eben eine eigene Absicherung machen, die sich auch gezeigt hat. Es gibt auch hier wieder eine Geschichte, die immer auch gern wieder genutzt wird, aber das zeigt es vielleicht auch nochmal. Vor dem Ukraine-Krieg hatten wir vielleicht 3.000, 4.000 Angriffe auf unsere Systeme. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn unsere Kassen oder Kühlsysteme oder brach liegen würden, gibt es ein Thema. Also das abzusichern war ein riesengroßes Bedürfnis. Und im Rahmen des Ukraine-Konfliktes wurden auch verschiedenste Spenden in Lebensmittel und anderen Themen natürlich von der Schwarzgruppe gemacht, gar nicht groß kommuniziert, weil das war ja nie in der DNA. Und als es dann trotzdem publik wurde, sind die Cyberangriffe auf das Unternehmen, die sind explodiert, überpotenziert. Und das sind Themen, die gezeigt haben, es war gut, eben schon lange vorher in die Absicherung zu gehen. Und ich weiß, das war jetzt eine fast sehr umfassende, sorry ihr beiden, Erläuterung zu dem Themenbereich. Aber das, was jetzt in aller Munde ist und was wir natürlich auch positionieren wollen, auch mit unserer Kompetenz und Erfahrung, hat seinen Lauf eben vor Jahren genommen, als man gesehen hat, ich brauche meine eigene Cloud, auch für ein unabhängiges und starkes Deutschland und auch, dass man selbst die Auswahl hat und auch für Europa. Und da muss ich dann selbst die Initiative ergreifen.
Du hast es gerade, das habe ich mir gerade gemerkt, Stichwort DNA. Du hast gerade gesagt, das war ja nicht so in unserer DNA und deswegen ist die Frage, die DNA ändert sich ja auch, ne? Also ihr seid ja eben schon, wie du es ja ausführlich jetzt beschrieben hast, schon länger in diesem Transformationsprozess und irgendwo habe ich es, glaube ich, gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, ich will es nicht falsch sagen, ich glaube, es war das PR-Journal, da hast du ein Interview gegeben.
Ja, dann war es das PR-Journal.
Und zwar auch zu dem Wechsel, ja. Zu deinem Wechsel in die Schwarzgruppe und da hat man dir, glaube ich, auch die These aufgestellt, dass du vermutlich zu Schwarz gewechselt bist, um genau diesen Wandel auch auf kommunikativer Seite voranzutreiben. Weil, ehrlicherweise, ist die Schwarzgruppe ja in der Vergangenheit eher als verschlossenes Unternehmen wahrgenommen worden, wie auch andere Handelsunternehmen ja auch. Daher würde ich ganz gerne mal jetzt mit dir gemeinsam auf diesen Wandel gucken, also und wie er sich so auswirkt und was so deine Aufgabe in diesem Kontext ist. Vielleicht erstmal die Frage, warum überhaupt? Also was hat diesen Wandel, man kann ja auch Kulturwandel, vielleicht Unternehmenskulturwandel dazu sagen, eigentlich angestoßen?
Also absolut, man kann Transformation, Kulturwandel dazu sagen, das ist es. Und im Jahr 21 hat der Gerd Scharnowski als Komplementär die Verantwortung übernommen. Und ich glaube schon Jahre vorher, weil er kommt ja aus der Gruppe gewachsen, hat ihn das Thema auch getrieben, nicht nur ihn, sondern auch die Teams, mit denen er gearbeitet hat, dass zum einen, wenn wir nach intern schauen, eine kulturelle Transformation, wie man zusammenarbeitet, wie man miteinander umgeht, einfach auch erstens die Chance ist, Synergien und Potenziale für die Zukunft ganz anders zu definieren und zu heben, weil wir alle wissen, dass in Kooperation und Zusammenarbeit sehr oft neue Kreativität und neue Geschäftsmodelle auch liegen. Und über all das, was wir beschrieben haben, eben Wachstum, Entwicklung einer Umweltsparte, Wachstum, Entwicklung einer Digitalsparte erfordert ja auch im Hintergrund nochmal ganz andere Formen der Zusammenarbeit. Und das war schon mit ihm, was er auch vorher, auch bevor er offiziell diese Aufgabe übernommen hat, getrieben hat, wo man sehr klare Themen wie zum Beispiel Einkauf, Beschaffung, aber auch Steuern, Revisionsbereiche hinter den Sparten zusammengeführt hat, weil man gesehen hat, bevor man 4-mal oder 5-mal draußen Verträge mit einzelnen Autodienstleistern verhandelt, ist es ja schlauer einzuhaben. Also war es dort immer aus der Effizienz getrieben. Und dann war es aber klar, dass wir in der Welt, in der wir leben, wenn wir Zukunftsmodelle entwickeln wollen, neue Geschäftsfelder entwickeln wollen, braucht es sowohl intern eine andere Form der Zusammenarbeit. Man war vielleicht eher bestätigt, wenn man nicht Informationen geteilt hat und wenn man nicht mit einer anderen Sparte geredet hat. Das war über Jahre auch ein Erfolgsrezept, das darf man nicht unterschätzen. Aber man hat gesehen, das kann kein Erfolgsrezept für die nächsten 10 Jahre werden. Ne? Das ist ja auch immer die schöne Aussage in einer Transformation, was uns hier hingebracht hat, war erfolgreich, wird uns aber nicht weiterbringen. Und dann den Hebel hier zu drehen, sowohl in der Art, wie wir miteinander arbeiten, aber auch wie wir mit Stakeholdern in Politik, in Medien und ja mit Meinungsbildnern arbeiten, braucht eine andere Form der Kommunikation, der Transparenz und der Öffnung. Und das sind Themen, die er und andere natürlich gesehen haben. Das ist als Aufgabe, weil man darf natürlich auch nicht die Kraft einer Organisation unterschätzen, die so gewachsen ist und so auch sehr erfolgreich war. Das mit zu unterstützen, zu gestalten und Impulse zu geben, ist schon eine schöne und spannende Herausforderung. Und das ist auch nichts, was man in 12 Monaten irgendwo mal rein und raus und dann ist es das. Das ist ein Marathon.
Das glaube ich definitiv, ne? Weil es ist, wie du ja sagtest, über Jahrzehnte gewachsen, eine bestimmte Kultur, ein bestimmtes Mindset und das zu ändern, das aufzubrechen, weg von der, vielleicht, ich sage es jetzt mal überspitzt, Silo-Kultur hin zu einem Netz.
Das kannst du genauso sagen.
Ein anderes Bild zu nehmen,
ja.
Ist, glaube ich, schwierig und auch für die Kommunikation, weil ich glaube auch die Kommunikation, also einerseits ja natürlich, die interne Kommunikation, aber auch dann natürlich die externe, wo kommen wir dann später nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Für die hat es bestimmt auch erstmal ein, ja, also auch das ist, denke ich, ein Prozess, der wahrscheinlich auch immer noch anhält. Aber auch hier kann ich mir vorstellen, dass du da auch erstmal was anstoßen musstest, also einfach auch innerhalb eures Kommunikationsteams.
Klar befinden wir uns selbst dann auch als Team im Wandel. Von dem, was ich gesehen habe, natürlich war der Gerd Schanowski hat übernommen 21, ich bin 23 gekommen. Da sind natürlich schon Dinge auch in den Teams, haben sich entwickelt, sowohl auf der Gruppenebene wie auch in den einzelnen Sparten. Das sind ja Dynamiken, wo auch viele Menschen direkt auch reingegangen sind, Verantwortung haben gesagt, das macht auch vielleicht Sinn für uns und ist auch was Besonderes, wenn wir da mitwirken können. Also damit möchte ich sagen, man hatte sich schon auf den Weg gemacht. Aber natürlich ist es Art 1 zu sehen, man ist selbst auch als dieses Team ein Teil der Gesamtkultur und hat gewisse auch Themen, die über Jahre so funktioniert haben und auch so gewollt wurden. Da geht es dann darum, dass wir auch als Team Kulturwandel miteinander begleiten, dass wir den gestalten. Da sind wir auch noch mittendrin. Es geht darum, wie arbeiten wir zusammen. Auch in diesem Team, es ist ja eigentlich ein toller Setup auch schon gewesen. In der Verantwortung liegt die Marke der Schwarzgruppe. Es liegt die gesamte politische Arbeit. Es liegt die interne und externe Kommunikation der Gruppe. Und mit dem Bereich Nachhaltigkeit in der Fachexpertise Kreislaufwirtschaft, Klima, aber auch soziale Themen, hat man ja wirklich die Möglichkeit von der Expertise des Teams ein wirklich gutes, transparentes 360-Grad-Stakeholder-Management zu steuern, zu gestalten. Aber auch erstmal jetzt hier in der Gruppe zu sagen, Informationen teilen, Transparenz teilen, wir sind nur besser, wenn wir alle Funktionen zusammenarbeiten. Das ist ein Weg, auf den wir uns auch gemacht haben. Und natürlich auch, was ist unsere eigene Identität? Weil es ist in so einer Kulturwandel auch der Wandel von vielleicht mehr ausführender zu sein, zu dem Wandel auch Berater und Gestalter zu sein. Und das bedarf so der eigenen Identität, die man beschreibt und der Erfahrung. Das bedarf auch einiger Kompetenzen, die man auch erstmal nochmal stärker ausbilden muss. Und es bedarf auch einer riesen Resilienz, weil natürlich sind die Geschwindigkeiten in der eigenen Gruppe sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn ich heute aus dem Team heraus auch beraten möchte, muss ich auch sehen, ob die Beratung auf der anderen Seite gewünscht wird.
Das wollte ich gerade ergänzen. Ne? Es bedarf auch einer Bereitschaft.
Genau. Und die ist natürlich, da verrate ich nichts und würde auch, glaube ich, nicht authentisch sein, wenn ich nicht sagen würde, das sind unterschiedliche Bereitschaften, unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Geschwindigkeiten, auf die das Team auch trifft. Und da sage ich auch immer so unter dem Aspekt, choose your battle every day, dass man dort den Fokus drauf setzt, wo man im Hebel auch vielleicht größere Geschwindigkeiten erreichen kann. Also das heißt auch, ich gehe dann mit Stakeholdern oder Teams, die in diese Bereitschaft auch mit reinzahlen. Man darf sich dort an vielleicht Themen oder Schnittstellen, die noch nicht so ausgeprägt sind, darf man sich auch nicht vollkommen frustriert abarbeiten. Mhm. Das gehört, glaube ich, in unserer Funktion nicht nur in der Schwarzgruppe, sondern glaube alle Kolleginnen und Kollegen, die in dem Markt sind, wissen das. Und dann kann man aber mehr dort ja Impact gestalten, wo man auch schneller mit Menschen mitziehen kann. Und da gibt es hier viele, viele Möglichkeiten, die wir dann auch gezielt nutzen und wo auch die Unterstützung von den Vorständen da ist, zu sagen, wenn wir auch in einer besseren, zum Beispiel, um es konkret zu machen, internen Kommunikation unter Führungskräfte gehen, dann ist das einfach eine große Chance für unsere kulturelle Transformation. Dann setzen wir unsere Energie dort ein.
Genau, da würde ich gerne einmal einsteigen, also so ein bisschen in den Blick in die Praxis, wie es bei euch im Team aussieht im Punkt Unternehmenskommunikation. Wie habt ihr das Team aufgestellt? Habt ihr das Team sozusagen unterteilt, dass sie sich auf unterschiedliche Stakeholder konzentrieren, dann aber themenübergreifend, weil eure Themen sind sehr, sehr unterschiedlich? Oder habt ihr gesagt, das Team ist so aufgestellt, dass ihr für die großen Geschäftsfelder jeweils so ein Kommunikationsteam habt und die bedienen dann für dieses Geschäftsfeld 360 Grad dort alle relevanten Stakeholder? Und daran noch angeknüpft, also versucht ihr eure kommunikativen Botschaften eher sehr differenziert im Hinblick auf das Geschäftsfeld auszusenden? Oder schafft ihr es womöglich, trotz dieser ganzen unterschiedlichen Themen und unterschiedlichen Stakeholder, doch irgendwie eine kommunikative Klammer über das Ganze zu setzen?
Sehr gute Fragen, Janina. Ich versuche sie jetzt mal Stück für Stück abzuarbeiten. Also die Bereichsstruktur, die wir haben bei der Schwarzgruppe, ist eine Bereichsstruktur, die wir unter der Überschrift Corporate Affairs zusammengefasst haben. Und sie umfasst eben die Gruppe der Marke Schwarz, dann der politischen Arbeit, der internen und externen Arbeit und dann eben den gesamten Bereich auch in Nachhaltigkeit nochmal eben in seiner Fachexpertise. An dieser Stelle ist es so, dass es auch schon vorab Teams natürlich bei Lidl, bei Kaufland, bei PreZero, bei der Produktion und auch bei Digits gibt, die eine ähnliche Aufstellung haben. Und dass wir ähnlich aufgestellt sind und uns in diese Richtung entwickeln, ist natürlich auch schon mal eine erstes Kennzeichen der Transformation, die in den Sparten wie auf Gruppenebene stattfindet. Das heißt, die Spartenteams haben natürlich auch sehr dezidiert ihre Marke Lidl oder ihre Marke Kaufland dann im gesamten Stakeholder-Management, zum Beispiel bei Lidl mit über 32 Ländern, natürlich im Fokus und arbeiten dort themenzentriert natürlich sehr stark für ihre Sparte. Das ist so das eine, was vielleicht zeigt, da arbeiten wir mit den Leitern der Sparten natürlich auch zusammen, dass wir sagen, wir wollen uns nicht nur organisatorisch und strukturell ähnlich bewegen. Es gibt auch viele Unterschiede, die wir haben, denen muss Rechnung getragen werden. Aber uns ist schon wichtig, dass wir, weil die Öffnung und Transformation findet ja sowohl auf Gruppen- wie auf Spartenebene statt, dass wir ein ähnliches Verständnis haben, wie wir uns aufstellen, welche Expertisen wir haben, wie wir Themen managen. Und dann speziell auf und wir tun, das will ich nicht vergessen, wir tun dann natürlich auch untereinander viel darum, dass sich auch Communities bilden, weil welche Kraft haben wir denn, wenn wir ganz eng zusammenarbeiten, dann haben wir auf einmal ein großes Spektrum von verschiedensten Expertisen über alle Sparten, wenn wir zusammen sozusagen auch Potenziale heben, dann haben wir eben für viele Expertisen, die es braucht, einfach tolle Leute und dann ist es gerade mal egal, ob die in Sparte X oder Y setzen, aber sie können so viel beitragen für die Gesamtentwicklung der Gruppe. Das ist so das eine. Bei uns selbst sind wir mitten auf dem Weg, um das auch zu sagen, dann ist das Bild des Marathons schon richtig. Ein themenzentriertes Arbeiten ist natürlich in der Vision und in dem, was wir als Team in der Schwarzgruppe haben wollen, das ist das Zielbild. Da sind wir aber auch noch nicht vollkommen angekommen. Da ist die Komplexität dessen, was wir managen und auch dessen, was, dass es eine Schwarzgruppe als Marke und auch als Definition ja eher hinter den Kulissen gab und dass die ja auch nicht über die anderen Sparten scheinen soll, sondern eigentlich eine Plattform bieten wollen und sollen, dass alle noch mal stärker für sich sind, auch in ihrer Individualität. Das braucht so ein Arbeiten. Aber wenn du jetzt fragen würdest, wie macht ihr es genau und so weiter, natürlich haben wir auch noch viel damit zu tun, alle Themen zusammen zu binden und wirklich in ein aktives Themenmanagement zu kommen. Und da sind wir mittendrin. Und da hat man in einer Gruppe, die so lange gewachsen ist wie diese, wo vielleicht das themenzentrierte Arbeiten in anderen Organisationen vor 10 Jahren etabliert wurde, versuchen wir natürlich jetzt gleich den Doppelschritt zu sagen, den Weg gehen wir auch. Aber wir wollen auch wissen, welche Möglichkeiten gibt uns KI-gestütztes Arbeiten und welche Etappen können wir eigentlich gleich überspringen, um auch in eine Art von themenzentrierten Arbeiten zu kommen, was auch von der Technologie alle Potenziale nutzt. Und das ist ehrlich gesagt auf dem Papier natürlich immer schneller geschrieben, als in der Praxis umgesetzt. Und dann sitzen wir mitten im Motorenraum und versuchen, die Punkte jetzt aneinander zu binden. Und deswegen würde ich auch immer sagen, da sind wir auf dem Weg. Also noch lange nicht das abgeschlossen, was wir erreicht haben. Aber wir haben als Team schon ein gemeinsames Zielbild und versuchen, an den Themen zu arbeiten. Und es ist immer auch schön zu sehen, wenn es einfach dann den größeren Impact für die Gruppe hat, wenn wir so arbeiten.
Hm. Liebe Susanne, wir sind jetzt schon fast wieder, leider muss ich sagen, am Ende unseres Podcasts angekommen.
Das ging wirklich schneller, als ihr gesagt habt. Also ich hoffe auch, dass die Antworten dann, sagen wir, das ist die Größe der Gruppe verlangt manchmal auch nochmal eine Beschreibung. Und sie ist ja auch noch in dieser Art und Weise auch nicht überall bekannt, auch wenn jetzt viele über das Thema Digitalität und Souveränität arbeiten. Also verzeiht mir an der Stelle, wenn es dann mal einen Bogen
alles
gemacht
gut,
hat.
Alles gut, das wussten wir vorher, ja.
Es war ja bisher sehr, sehr, sehr kurzweilig. Du hattest es jetzt aber gerade schon auch als Stichwort genannt. Bevor wir zum Schluss kommen, lass uns noch mal einen Aspekt beleuchten, der jetzt gerade auch in den letzten Monaten ja in der öffentlichen Diskussion an Bedeutung gewonnen hat. Souveränität, Unabhängigkeit für Europa, mehr davon. Inwiefern könnte Schwarz-Digits bzw. die Schwarz-Gruppe für dieses Ziel einzahlen? Ihr wurdet ja in den Medien auch schon als das neue Amazon bezeichnet.
Fernab von dem Vergleich zu Amazon, weil ich glaube, dass wir da nochmal andere Dinge ins Gewicht bringen können, ist das, und da meine ich auch wirklich die DNA der Gruppe, auch wirklich eine starke Entwicklung von innen, aber eben auch viele der Partner sind auch mit der Schwarzgruppe gewachsen. Und man ist nicht einfach von heute auf morgen plötzlich eine der größten Handelsgruppen der Welt und hat über oder fast 600.000 Mitarbeiter. Was ich dahinter sagen will, da sind über Jahre in den auch Investments in Deutschland und in Europa geflossen, wenn es um das Thema Investitionen in Technologien, aber auch in Arbeitsplätze geht. Also allein in den letzten 10 Jahren waren es, glaube ich, allein in Deutschland über 50.000 Arbeitsplätze. Und ich glaube, das ist sozusagen der erste Punkt, den ich dort machen möchte, dass die Gruppe eigentlich konsequent in ein starkes Deutschland und ein starkes Europa investiert hat. Auch in einer Zeit, wo dann in vielleicht anderen Branchen und Industrien bedingt durch den Wandel eher abgebaut wurde, ist das eigentlich nicht das Thema, was die Schwarzgruppe hat, die dort weiter konsequent investiert hat. Und wenn es um ein starkes Deutschland geht, geht es sicherlich auch ganz klar um souveräne digitale Lösungen. Und dafür steht natürlich die Gruppe, deswegen habe ich so gesagt, ist nicht der Vergleich, wir wollen kein zweites Amazon sein. Aber natürlich sind wir davon überzeugt, dass wir die richtigen technologischen Lösungen im Bereich Cloud und Cyber haben, die ein unabhängiges Deutschland gerade in der aktuellen geopolitischen Lage einfach braucht. Und Europa braucht auch ein starkes Deutschland und die starke Achse, die man dann auch braucht mit Frankreich oder Polen. Und das ist etwas, was wir sowohl mit Themen wie Investitionen oder auch Arbeitsplätzen und Stabilität mitbieten wollen. Wir reden dann aber, wenn man noch weiter springt, ja gar nicht nur über digitale Souveränität, wir reden auch über Versorgungssicherheit, wir reden auch über Ressourcen und Rohstoffsicherheit. Also die Souveränität ist ja dann für Europa etwas, was sich dann nochmal auf vielen Gebieten, nicht nur auf dem digitalen Gebiet, dort vor allem auch zeichnet. Und da sehen wir schon auch dort, wo wir Expertise, Erfahrung oder auch Lösungen einbringen wollen, wollen wir das. Und so wie die Regierung jetzt gestartet ist in Deutschland, Deutschland war es ja auch nochmal ein größeres Zusammenspiel der Achse mit Frankreich und Polen. Das muss man sich genau angucken. Und das ist etwas, was wir, sagen wir im Sinne, bei uns wird oft gesagt, dieses Made in Germany darf auch wieder gut klingen, weil es ja auch darum geht, Investitionen in Deutschland und Europa zu haben. Und davon ab, was jetzt sehr aus dem Unternehmen gesprochen ist, glaube ich einfach persönlich, dass wir in der aktuellen Lage und wenn man Briefings von Menschen hört, die sich auskennen zur geopolitischen Lage zwischen USA, zwischen China und anderen, glaube ich, ist es natürlich für mich persönlich auch im Sicherung unseres Wertesystems und der Demokratie essentiell, dass wir ein starkes Europa haben. Da wünsche ich mir natürlich an vielen Stellen auch, und da wird auch dran gearbeitet, aber dass es nicht nur um Regulierung geht. Man sagt ja manchmal so schön, ne, dass es passiert, dass Ampeln aufgestellt werden, bevor überhaupt Autos dort fahren können. Geht es mir darum, eben auch die Wirtschaftskraft dieses Kontinents mit zu stärken und der Europäischen Union. Weil ich glaube, wenn wir ein schwacher Spieler am Verhandlungstisch sind, jetzt spricht die Susanne persönlich, ist das auch für das Wertesystem der Demokratie, was für mich das System ist, in dem ich leben möchte. Und indem ich möchte, dass mein Kind auch in diesem System aufwachsen kann, einfach von zentraler Bedeutung.
Ja, definitiv. Im Hinblick auf diese sehr spannenden Insights und auch diese doch sehr politisch geprägte letzte Frage beziehungsweise deine Antwort dazu, wirkt meine Abschlussfrage wirklich wie ein harter Schnitt. Wir stellen sie trotzdem, um jetzt am Ende von den 40 Minuten auch etwas leichter wieder aus unserem Podcast rauszugehen. Du hast auf deinem LinkedIn-Profil geschrieben, dass du sehr gerne auch mal 10 Bücher parallel liest. Welches ist denn aktuell ein Buch, wo du sagen würdest, das würdest du definitiv unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Vielleicht sind es auch zwei.
Ja, was ich doch mal überlegt habe, ist, im Moment sind es keine Fachbücher und insofern hoffe ich, dass ich die Zuhörer an dieser Stelle und Zuhörerinnen nicht enttäusche. Aber es liegen auch immer viele Fachbücher und wie gesagt, die Stapel sind immer sehr hoch, werden nicht so schnell gelesen. Insofern mache ich es dann einfach persönlich. Es gibt, das habe ich allerdings schon vor 2 Jahren gelesen, ich verschenke es aber immer wieder, das ist die Mitternachtsbibliothek. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von Matthias, was ja so ein bisschen von der Geschichte ist, wie wäre es, wenn ich anders in meinem Leben abgebogen wäre und dort die Hauptperson also immer wieder für eine gewisse Zeit in ein anderes Leben springt, wenn sie eine andere Entscheidung getroffen hat. Und ich finde, vielleicht ist es meinem biologischen Alter geschuldet oder dadurch, dass mein Sohn jetzt auch volljährig ist und das Abitur hat, aber das sind immer so Lebensabschnitte, wo man nachdenkt. Also dieses Thema Mitternachtsbibliothek ist eins, was ich auf jeden Fall empfehlen würde und immer wieder gern verschenke. In der Schule, weil ich gerade über Abitur sprach, ist unter anderem in der Lektüre für Deutsch auch Der Trafikant von Robert Seethaler gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Robert Seethaler, sobald er ein Buch geschrieben hat, ist das auf jeden Fall in meinem Regal, weil ich finde, dass er das Leben in bestimmten historischen Zeiten immer wunderbar auch sowohl sehr anfassbar macht, aber auch große historische Geschehnisse macht. Und was noch liegt, was ich auch angefangen habe zu verschenken, und dann mache ich jetzt wirklich nicht Konkurrenz zur Lit Cologne, wobei die mich immer inspiriert und wenn die mich mal als Praktikant nehmen würden, würde ich das tun, hatte ich jetzt auf der letzten Lit Cologne in Köln, das ist ja eins der größten europäischen Literaturfestivals, war Maja Lunde mit dem Buch Für immer, wie das ist, wenn von jetzt auf gleich aufhören würde, dass Menschen sterben, aber auch geboren werden. Und diese Geschichte hat mich so fasziniert, wie die Welt aussehen würde, wenn sie stillsteht und keiner mehr stirbt, aber auch keiner mehr geboren wird. Das sind die Themen, die ich einfach so spannend im Sinne finde, sich selbst auch im System zu reflektieren. Vielleicht ist das der schöne Bogen, der mir jetzt gerade einfällt, auch zu vorne, weil die Eigenreflexion, wo man im eigenen Leben und Lebenszyklus steht, finde ich, ist auch schon sehr wichtig für das, was man gestalten kann und möchte.
Das war jetzt ja von dir schon vorweggenommen ein ganz tolles Schlusswort, liebe Susanne. Das kann ich gar nicht besser machen. Du hast den Bogen von vorne nach hinten geschlossen. Ich werde auf jeden Fall, ich habe es mal schön mitnotiert und wir werden es wahrscheinlich auch in die Shownotes packen, deine Buchtipps. Maja Lunde finde ich persönlich auch total spannend. eigentlich eine schreckliche Vorstellung.
Du hast vollkommen recht. Aber dadurch, dass sie es auch so ausgearbeitet hat, also ich war in ihrer Lesung dabei, dass man gesagt hat, man braucht diese Beschreibung, wie es denn wäre, um vielleicht auch mit diesen Themen nochmal anders umgehen zu können.
Bestimmt, bestimmt. Ganz lieben Dank, Susanne, für deine Zeit und für deinen kurzweiligen Input, deine Insights, die du uns heute gegeben hast. Herzlichen Dank.
Das möchte ich an euch zurückgeben, liebe Bea und liebe Janina, weil das hat sehr viel Freude gemacht, von euch durch diese Themen geführt zu werden. Ihr macht das in einer wunderbaren Art, die einem als Gesprächspartner das Gefühl gibt, ich bin hier so ein bisschen zu Hause in meinen vier Wänden, da fühle ich mich wohl.
Vielen Dank dafür, das freut uns sehr und auch von meiner Seite aus wirklich. Vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Einblicke. Also ich habe jetzt definitiv nochmal einen anderen Blick auf die Schwarzgruppe. Tschüss, Susanne.
Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön.